Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Guten Abend auch von mir.
In der Türkei ist der Tag gerade schon vorbei. Ein ganz besonderer, an dem die Wählerinnen und Wähler erstmals in einer Stichwahl entscheiden konnten, wer ihr Land in den kommenden Jahren anführen soll. Dabei setzen sie mehrheitlich auf den, den sie bereits kennen. Seit 20 Jahren ist Erdogan an der Macht. Zuerst als Ministerpräsident, dann als Präsident in einem von ihm geschaffenen Präsidialsystem. Dort konzentriert sich die Macht und in Zukunft noch mehr, befürchten Kritiker. Was davon übrig bleiben wird, dass fast jeder Zweite an der Wahlurne heute gegen Erdogan stimmte, dazu gleich mehr. Erst einmal hat jetzt Markus Rosch aus der Türkei den aktuellen Stand für uns.
Fahnen Bengalos Autokorso. Erdogans Anhänger feiern ausgelassen auf dem Istanbuler Taksimplatz. Der Präsident hat die Stichwahl gewonnen. Hier wird er fast wie ein Heiliger verehrt. Erster Beschützer des Islam, für ihn sind wir gekommen. Unsere Heimat wird nicht zerteilt werden, das ist die Heimat von uns allen. Gott soll unseren Führer beschützen. Wir stehen immer zu ihm, unterstützen ihn bis in den Tod. Ich komme aus Palästina, bin türkische Staatsbürgerin und deshalb lieben wir Erdogan sehr. Der zeigt sich stolz und berührt, stimmt sogar ein Lied an, das man über ihn singt. Erdogan hat das Ruder noch einmal herumgerissen. Obwohl er vor der ersten Wahl ziemlich zittern musste. Die Umfragen waren schlecht. Nun zeigt sich der allmächtige Präsident fast demütig. Ich bedanke mich bei allen, die an die Wahlurne gegangen sind und für die Zukunft und die ihrer Kinder gestimmt haben. Vielen Dank. Er ist der Verlierer. Seine politische Karriere dürfte wohl zu Ende sein. Kemal Kılıçdaroğlu, der Herausforderer, hat die Opposition geeint. Er lag in den Umfragen der letzten Monate vorne. Auf der Zielgerade ging ihm die Puste aus. Am Abend räumt er seine Niederlage indirekt ein, zeigt sich besorgt um die Zukunft des Landes. Wir haben die unfairste Wahl der letzten Jahre erlebt. Alle Mittel des Staates wurden für eine politische Partei mobilisiert und für einen einzigen Mann benutzt. Der Wahlkampf war hart, viele sagen unfair. Er hat die Gesellschaft gespalten in fast zwei gleich große Lager. Diese zu einen scheint fast unmöglich. Das Land steht vor großen Herausforderungen. Wirtschaftskrise, Inflation, Arbeitslosigkeit. Der Präsident muss diese Krise in den Griff bekommen. Doch zuerst wird heute Abend gefeiert. Zehntausende sind gekommen. Und dann, endlich, erscheint er, der alte und neue Präsident. Es wird eine lange Nacht werden nach dieser ersten Stichwahl in der Geschichte der Türkei.
In Ankara ist für uns Katharina Willinger vor dem Präsidentenpalast. Katharina, wie hat sich die Stimmung im Laufe des Abends dort entwickelt?
Ja, also gerade eben hat Erdogan seine Rede beendet. Er hat übrigens zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte vor dem Präsidentenpalast gesprochen und nicht, wie es eigentlich üblich ist, vor seiner Parteizentrale. Die Rede hat lange gedauert, 45 Minuten. Die Menschen hier haben lange drauf gewartet. Und ich muss sagen, es war eine Rede, die sehr zweigeteilt war. Am Anfang hat er zur Einheit aufgerufen, er hat sich bei allen Menschen im Land bedankt. Und dann ist er aber sehr schnell in eine andere Richtung davon galoppiert. Und zwar das, was wir im Wahlkampf schon immer wieder gehört hatten. Er hat kräftig über die Opposition hergezogen, er hat sie erneut in Terrorismusnähe gerückt und er hat mehrmals betont, dass beispielsweise der ehemalige Chef der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas, der seit Jahren im Gefängnis sitzt und für dessen Freilassung es einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt, dass er unter seiner Regierungszeit das Gefängnis nicht verlassen wird. Also versöhnliche Töne klingen anders.
Dann schauen wir auf das Oppositionsbündnis. Das hielt ja nur zusammen, weil die unterschiedlichen Parteien gleichermaßen Erdogan aus dem Amt kriegen wollten. Zerfällt diese Opposition nun wieder?
Ja, das ist jetzt schwer zu beurteilen. Es sieht momentan noch nicht so wirklich danach aus, auch wenn man natürlich schon hinter verschlossenen Türen so die ein oder anderen Gerüchte hört. Es ist so, wenn die Opposition jetzt auseinanderrückt, dann wissen sie, sie sind im Grunde nichts mehr. Denn es hat ja schon, das hat man ja auch gesehen, sehr viel gebraucht, um überhaupt Erdogan in eine Stichwahl zu zwingen. Also ein Bündnis aus 6 komplett verschiedenen Parteien. Und man wird mit Sicherheit jetzt noch versuchen, eine Strategie für die Zukunft auch zu entwickeln. Ich denke aber, dass es beispielsweise innerhalb der CHP, also das ist die Partei von Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, dass es da heftige Diskussionen geben wird. Die gab es wohl auch schon im Vorfeld, ob er denn überhaupt der richtige Kandidat war. Es wird darum gehen, wer diese, also die größte Oppositionspartei in Zukunft führen wird. Und das wird, glaube ich, der 74-Jährige nicht mehr werden. Und da stehen auch schon einige in den Startlöchern, unter anderem der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu.
Danke, Katharina, an diesem Wahlabend aus Ankara. Erdogan bleibt also Präsident der Türkei und spielt damit auch in der Welt und so auch für Deutschland weiter eine wichtige Rolle bei allen gemeinsamen und geopolitischen Fragen. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Flüchtlinge aus Syrien oder Schwedens Aufnahme in die NATO. Darüber und wie es für die Menschen in der Türkei nach dieser Wahl weitergeht, habe ich vor der Sendung mit Serap Güler gesprochen. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen und zurzeit privat an der Schwarzmeerküste. Guten Abend, Frau Güler.
Guten Abend, Herr Fuß.
Sie sind vor Ort in der Türkei und erleben ja die Stimmung. Ist das Land denn so gespalten für und gegen Erdogan wie das Wahlergebnis?
Das kann man schon sagen, ja. Das Ergebnis ist, was die Spaltung betrifft, ziemlich eindeutig, 52-48%. Die Wahlbeteiligung ist ein bisschen niedriger als bei der ersten Runde, aber diese Spaltung spürt man schon.
Wie sollte sich die deutsche Bundesregierung denn dazu verhalten, neben den Beziehungen zu Erdogan zukünftig noch mehr auf die zur Opposition setzen?
Naja, es ist jetzt ganz wichtig, dass man diese 48% in der Türkei eben auch nicht alleine lässt, indem man jetzt eine Politik fährt, indem man sagt, okay, das ist ein Land, was jetzt zunehmend autokratischer wird und wir haben kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Erdogan. Das kann definitiv nicht die Lösung oder die Konsequenz dieser Wahl sein. Wir werden weiterhin auch mit Autokratien zusammenarbeiten müssen. Wir werden weiterhin mit Erdogan zusammenarbeiten müssen. Und ich halte das ehrlicherweise auch für den richtigen Ansatz, weil nochmal alles andere würde einerseits diese 48% im Stich lassen und würde völlig ignorieren, dass es auch eine Zeit nach Erdogan geben wird. Denn er mag heute Abend am Ende wieder gewonnen haben, aber das sind seine letzten 5 Jahre. Er hat gesagt, er will auch nicht nochmal antreten. Insofern müssen wir uns jetzt auch eine Türkei-Strategie für die Zeit nach Erdogan überlegen.
Was bedeutet denn dieser Wahlsieg ansonsten für uns in Deutschland? Wird Erdogan uns gegenüber den Kurs ändern, beispielsweise beim Thema Flüchtlinge aus Syrien?
Ich glaube, wir in Deutschland oder in Europa haben jetzt nicht zu befürchten im Sinne von, dass es da einen Kurswechsel seinerseits, was die europäische Politik geben wird, betrifft, geben wird. Ich vermute sogar, dass jetzt auch die Blockade, was den NATO-Beitritt Schwedens betrifft, gehoben, dass er das bald aufhebt, dass er im Wahlkampf damit auch Wahlkampf gemacht hat, um die Gemüter nochmal anzuheizen. War klar, dass auch das ist typisch Erdogan, aber ich glaube, sein Veto wird jetzt nicht mehr lange haltbar sein. Was das Thema Flüchtlinge betrifft, glaube ich, dass er durch die nationalistischen Kräfte, die ihm im Parlament ja auch oder im Bündnis unterstützt haben, vielleicht nochmal härtere Töne einschlagen wird. Aber ich glaube, im Kern wird sich jetzt nicht großartig irgendetwas für uns verändern. Das ist etwas anderes für die Menschen hier im Lande tatsächlich, auch für die Oppositionellen. Da befürchten in den nächsten Wochen und Monaten viele weitaus Schlimmeres als das, was wir zu befürchten hätten.
Schauen wir noch auf Erdogans Anhänger im Land. Eine Mehrheit hat ihn ja gewählt. Weshalb sind die so überzeugt von ihm?
52% haben ihn gewählt. Und da muss man sagen, 52%, obwohl 90% der Medien hinter Erdogan stehen und morgens, mittags, abends darüber berichten, was für einen starken und tollen Präsidenten man eigentlich hat. Am Ende muss man fast sagen, es sind nur 52% und nicht mehr. Es hat aber auch viel mit den Themen zu tun, die Erdogan im Wahlkampf gesetzt hat. Das war vor allem das Thema Terror. dass er immer wieder propagiert hat, dass wenn Kılıçdaroğlu gewählt wird, der Terror zurück ins Land kehrt. Und die Türkei ist ein Land, was Jahrzehnte unter dem Terror, unter der PKK gelitten hat. Das hat vielen Menschen Angst gemacht, wo viele gesagt haben, Wirtschaft ist wichtig, ja, aber unsere Sicherheit ist wichtiger und wir möchten nicht, dass der Terror zurückkehrt. Und das zweite Thema, er hat viel auf das Thema Religion aufgesetzt, indem er die Opposition insoweit diffamiert hat, also nicht nur, dass er sie in die Terrorecke gestellt hat, sondern auch immer wieder wiederholt hat, dass mit der Opposition die Religion wieder aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird. Und das sind Themen gewesen, was ganz viele Menschen berührt hat, mobilisiert hat, wieso man wieder auf Erdogan gesetzt hat, trotz der wirtschaftlich desolaten Lage. Ich würde das als die zwei wichtigsten Gründe ehrlicherweise zusammenfassen.
Und wohin wird Erdogan diese Türkei nun steuern?
Also mit seinen Gegnern wird er sicherlich nicht zimperlich umgehen. Das ist zumindest auch die Einschätzung von ganz vielen Analysten hier in der Türkei. Ob die Türkei jetzt noch autokratischer wird, das wird abzuwarten sein. Aber ich kann Ihnen zumindest in puncto Frauenrechte sagen, das ist auch jetzt nach dem Ausstieg aus der Istanbul-Konvention, dass das vermutlich der Anfang war, und dass diese weiter beschränkt werden. Also insofern, für die Hälfte der Gesellschaft sind das ehrlicherweise keine guten Nachrichten. Aber nichtsdestotrotz, unter seiner Anhängerschaft befinden sich ja viele Frauen. Ich war gerade auch auf den Straßen und Sie sehen ganz, ganz viele Frauen mit und ohne Kopftuch übrigens, die Fahne von der AKP schwenken. Und Erdogan ist der Größte zu rufen.
Einschätzungen aus der Türkei am Ende eines Wahlabends. Danke für das Gespräch, Serap Güler.
Danke Ihnen.
Und zum Ausgang der Wahlen in der Türkei jetzt die Meinung von Michael Schramm vom Bayerischen Rundfunk.
Gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen hatte der türkische Wähler das Wort und zweimal sprach er Klartext. Eine relativ deutliche Mehrheit der Türken will weiter von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-nationalistischen Koalition regiert werden, auch nach mehr als 20 Jahren an der Macht. Dies, obwohl die Opposition sich diesmal auf einen Kandidaten einigen und ein breites Bündnis hat schmieden können. Doch Rekordinflation, Jugendarbeitslosigkeit, eingeschränkte Freiheits- und Menschenrechte, schlechtes Krisenmanagement der Erdogan-Administration nach dem großen Erdbeben, all dies stach an den Urnen offenbar nicht. Dort zählten wohl eine mediale Allgegenwart des Präsidenten, eine allgemeine Sehnsucht nach einem starken Mann, eine verbreitete Keine-Experimente-Haltung und ein grundsätzlicher Rechtsruck im Lande Atatürks. Der neue Nationalismus wurde vom Dauerregenten in Ankara kräftig befeuert. Die Opposition setzte diese Entwicklung derart unter Druck, dass sie glaubte, ebenfalls zunehmend die nationale Karte spielen zu müssen. Zum Beispiel mit der Forderung, syrische Flüchtlinge zügig aus dem Land zu schaffen. Geholfen hat es nicht. Am Ende galt wohl, lieber das Original als eine Kopie. Erdogan kann also weiter die Weichen für die Türkei stellen, mit harter Hand nach innen. Auch in Zukunft wird er auf Spaltung einer ohnehin gespaltenen Gesellschaft setzen. Und gen Westen mit Anti-EU- und USA-Rhetorik. Europa kennt das Kommende aus der Vergangenheit. Man wird weiter gute Miene zum nicht immer guten Spiel des starken Mannes in Ankara zu machen haben.
Die Meinung von Michael Schramm. Und wir schauen in die Ukraine, wo heute der Jahrestag der Gründung der Stadt Kiew begangen wurde. Zufall oder nicht, genau in dieser Nacht wurde Kiew von Russland so massiv mit Drohnen angegriffen wie seit Kriegsbeginn nicht. Mehr als 40 Drohnen, wohl überwiegend iranischer Bauart, so zählt das ukrainische Militär, wurden durch die Verteidigungssysteme der Stadt zerstört, bevor sie einschlagen konnten. Dennoch gab es Verletzte und Tote. Auch landesweit beschoss Russland die Ukraine mit weiteren Drohnen und Raketen. Aus der Ukraine berichtet Darko Jakovlevich.
Wieder traf es eine zivile Einrichtung, diesmal den Sitz des ukrainischen Blindenverbands in Kiew. Drinnen sucht ein junger Mann verzweifelt nach den persönlichen Gegenständen seines blinden Vaters Volodymyr Golubenko. Ich habe die Drohnen heute zum ersten Mal gehört. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Der Alarm begann um 1:07 Uhr nachts. Der Moment, der die Menschen aus dem Schlaf reißt und viele sich fragen, was für ein russischer Angriff kommt jetzt und welches Viertel trifft es diesmal. Die Angst dauert an, bis in die frühen Morgenstunden, wo noch Drohnen abgewehrt werden. Heute erlebte unser Land einen der größten russischen Angriffe durch Shahed. 54 Drohnen gleichzeitig. Fast alle wurden abgeschossen. Leider gibt es auch Treffer in der Region Zhytomyr. Wir werden alles tun, um das Zerstörte wiederherzustellen. Der größte Teil der Zerstörung konnte verhindert werden. Die meisten Leben, die diese Shaheds hätten nehmen können, wurden gerettet. Doch für diese Person kam jede Hilfe zu spät. Hier vor dem Gebäude des Blindenverbands in Kiew, wo auch Volodymyr Golubenko eine wichtige Anlaufstelle hatte. Sein Sohn sucht weiter in den Trümmern der vergangenen Nacht.
Und nach mehr als 15 Monaten Dauerbeschuss durch Russland gibt es unzählige solcher Schicksale in der Ukraine. In Russland wird, wie hier in Moskau, unübersehbar militärische Stärke demonstriert auf großflächigen Plakaten. Unser Beruf ist, unsere Heimat zu schützen. Es wird also ans Volk appelliert, fürs Vaterland in den Kampf zu ziehen. Dass das Militär bei weitem nicht so gut aufgestellt ist, erfahren viele erst später. Doch vor allem herrscht Alltag in Moskau, der die vielen Schicksale in der Ukraine ausblendet. Sabine Krebs.
Moskauer Marozhenoje, so heißt Eis hier. In der russischen Hauptstadt versteht man zu genießen. Daran hat sich nichts geändert. Und besonders natürlich bei diesem Wetter. Das Leben auf dem Manegenplatz, nur ein paar hundert Meter vom Kreml entfernt, pulsiert. Hier gilt sehen und gesehen werden. Oberflächlich betrachtet also Business as usual, während sich bei genauerem Hinsehen ziemlich viel um dieses Thema dreht. Der Sieg wird unser sein. Überall in Moskau Straßenplakate, die für die Armee und die Verteidigung des Landes werben. Selbst bei so etwas wie dem Fahrradfest, eine der größten Sportveranstaltungen in der Hauptstadt, äußern sich einige der Befragten so. Nun, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich als Mann, der selbst in der Armee und in Kampfzonen war, nur eines sagen kann. Nun, die Armee ist Norm für jeden Mann, so sehe ich das. Jeder muss seine Pflicht dem Vaterland gegenüber erfüllen. Das Leben geht weiter. Und gerade durch das Festival wollen wir sagen, dass wir gewinnen werden. Schließt euch uns an. Das passt schon. Heute haben wir ein Fest und morgen werden wir alle gemeinsam in einer Reihe die Spezialoperation unterstützen. Wir sind alle gegen den Krieg, aber wir haben ihn nicht begonnen. So übernehmen sie offenbar, was russische Medien propagieren. Und Putin verleiht derweil mal wieder Orden. So auch an die Ehefrau des tschetschenischen Machthabers Kadyrov, zeichnet sie für ihre 13 Kinder als sogenannte Heldenmutter aus. Was diese Lehrerin Putin zuflüstert, wer weiß. Die Leiterin einer Regionalschule aus der Region Wolgograd jedenfalls bekommt den Orden verdiente Lehrerin für die Erziehung ihrer Schüler. Viele von ihnen verteidigen jetzt das Vaterland im Rahmen der Spezialoperation. 5 von ihnen sind gefallen. Mein Herz blutet, dass solche tollen Jungs gestorben sind. Aber das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass ich und meine Pädagogenkollegen solch ehrenhafte Bürger unseres Vaterlandes erzogen haben. Reichlich Orden für den schönen Schein, der das Grauen des Krieges ausblenden soll. Die Fassade also bleibt gewahrt, zumindest äußerlich.
Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages mit dir, Jens.
Da blicken wir zunächst in die USA. Im US-Schuldenstreit gibt es offenbar eine Einigung. Präsident Biden sagte, die im Juni drohende Zahlungsunfähigkeit sei abgewendet. Er habe sich mit dem republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus McCarthy grundsätzlich auf einen Kompromiss verständigt. McCarthy erklärte, die Einigung sehe Ausgabenkürzungen in einem historischen Ausmaß vor. Im Gegenzug wird Medienberichten zufolge die Schuldenobergrenze für 2 Jahre angehoben. Der Kongress muss noch zustimmen. Unionsfraktionsvize Spahn fordert ein sofortiges Ende der Rente mit 63. Fachkräfte, die früher in Rente gegangen seien, fehlten nun bitterlich, sagte er der Bild am Sonntag. Seit 2014 können Menschen, die 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, frühzeitig abschlagsfrei in Rente gehen. Spahn sprach sich stattdessen für eine bessere Erwerbsminderungsrente aus. Mit Gottesdiensten haben Christen in vielen Gemeinden den heutigen Pfingstsonntag gefeiert. Der Münchner Erzbischof Kardinal Marx warnte dabei vor einer zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft und betonte die Verantwortung der Kirche. Diese gebe nicht immer ein gutes Bild ab, so Marx wörtlich. Der evangelische Landesbischof Bayerns Bedford Strom rief dazu auf, den christlichen Geist offen zu verbreiten. Pfingsten stehe für neue Lebenskraft und Zuversicht.
Wer im Finale steht und dann verliert, ist meist am Boden zerstört. Aber den heutigen Zweiten gelingt vielleicht dennoch etwas Freude über das Silber, denn der deutschen Nationalmannschaft im Eishockey ist es erstmals seit 70 Jahren gelungen, eine WM-Medaille zu erspielen. Deutschland ist Vize-Weltmeister. Und das im Finale gegen einen der härtesten Gegner. Kanada hat schon 27 Mal den Weltmeistertitel geholt, Deutschland noch nie. Heute ein historischer zweiter Platz nach einem 2:5 im Endspiel im finnischen Tampere. Jörg Röhrig.
Tränen nach der Finalniederlage, aber auf die Silberhelden kann ganz Eishockey Deutschland stolz sein. Das große WM-Finale, Deutschlands letzte Station bei diesem Turnier. Der Abend, um das Eishockey-Märchen zu vollenden. Deutschland gegen den 27-fachen, gegen den Rekordweltmeister Kanada. Eigentlich kaum zu glauben. Das DEB-Team in Weiß, völlig offene Anfangsphase, erste gute Chance im Spiel. Wojciech Stachowiak nach Pass von Tuomi. Wieder der bärenstarke vierte Sturm mit der Duftmarke. Gut 8 Minuten durch, Seider übers halbe Eis auf JJ Peterka, 1-0, Deutschland führt. Doch es gibt minutenlange Diskussionen und einen Videobeweis, ob Peterka ins Abseits gefahren ist. Dann steht fest, Tor zählt. Deutschland vorn. Kanada wackelt, man spürt deren Respekt bis unters Dach. Dann diese Szene, schlechter Wechsel hier vom DEB-Team und Kanada eiskalt. NHL-Crack Sam Blaze von den St. Louis Blues. Ausgleich, 11. Minute, 1-1. Kurz vor der ersten Sirene zeigt Deutschlands Goalie Matthias Niederberger nochmal seine ganze Klasse. Hält die Scheibe ganz, ganz fest. Unentschieden, 1-1, so geht's in die erste Pause. Zweites Drittel, Mittelabschnitt, beginnt mit Strafe Kanada. Barron wegen Beinstellens gegen Stachowiak. Überzahlt Deutschland, aber etwas zu wenig Druck im Powerplay bis auf Versuche von der blauen Linie. Durch Kai Wissmann kommt zu wenig rum, bleibt beim 1-1 erstmal. In dieser Phase kaum Risiko von beiden Seiten, viel Disziplin auf dem Eis, wenig Action. Dann dieser Versuch hier vom Kanadier Uyghur, spielt bei den Calgary Flames, aber Niederberger ohne Probleme. Gut 7 Minuten im zweiten Drittel, jetzt geht's mal ruckzuck bei Schwarz-Rot-Gold. Traumpass von Freddy Tiffels, aber Cahun, der bekommt die Scheibe nicht kontrolliert zum Abschluss. Dominik Cahun verdient in der Schweiz sein Geld beim SC Bern. Deutschland absolut auf Augenhöhe. Moritz Seider von den Detroit Red Wings kreiselt übers Eis. Und irgendwie landet der Puck bei Daniel Fischbuch. 2-1. Der Stürmer von der Düsseldorfer EG mit seinem zweiten WM-Tor. Deutschland legt wieder vor. Aber das Drittel noch nicht vorbei. Kanada in Überzahl und mit dem erneuten Ausgleich. Lawson Kraus von den Arizona Coyotes. 2-2 zur zweiten Sirene. Das entspricht auch exakt dem Spielverlauf. Letztes Drittel, das WM-Finale. Ein Kampf um jeden Zentimeter Eis. 45. Minute. Situation sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus. Aber plötzlich netzt Blaze zum zweiten Mal. Maximilian Suber äußerst unglücklich hier. Verliert erst die Scheibe, kann dann mit Niederberger gemeinsam nicht entscheidend klären. 2-3. Deutschland rennt jetzt einem Rückstand hinterher und die Zeit, die rennt davon. Nöbels mit dem Stockfehler im Vorwärtsgang. Das wird teuer. Kanada mit dem Break 3 auf 1. Tyler Toffoli von den Calgary Flames 2-4. WM-Gold ist weg. Kanadas Lawton trifft noch ins leere Tor 2-5. Deutschland wird Vize-Weltmeister.
Wir hatten realistische Ziele und wollten mit der direkten Olympia-Quali hier abschließen. Und die haben wir und jetzt haben wir noch Silber dazu.
Vize-Weltmeister Deutschland, die Eishockey-Nationalmannschaft, gewinnt in Tampere die erste WM-Medaille seit 70 Jahren.
Viele Fußballfans hatten gestern auch mit einem zweiten Platz für den FC Bayern München in der Bundesliga gerechnet. Doch es kam anders und es gab heute in München sogar gleich doppelten Anlass zum Feiern. Denn die Bayern-Frauen holten sich ebenso die Meisterschale, wie es die Männer gestern geschafft hatten. Die Debatte über Oliver Kahn war hingegen weniger meisterlich. Thomas Klinger.
Der Münchner Marienplatz ist heute am Spätnachmittag proppenvoll. Die beiden Titel werden pärchenweise gefeiert zum Auftakt der Party traditionell auf dem Balkon. Neben den Feierlichkeiten der Schalenpräsentation gilt es, Scherben aufzufegen. Heute Morgen für die Bayern Verantwortlichen.
Es gab schon eine gewisse Verunsicherung innerhalb der Mitarbeiterschaft, auch an der Säbener Straße, die wir als Warnsignale empfunden haben.
Die Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic verläuft geräuschlos. Die vom Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn nicht einvernehmlich.
Und ich hoffe, dass er da Einsicht hat und auch wieder zurückkommt. Denn wie gesagt, er ist eine Ikone des FC Bayern München.
Der Nachfolger wird der ehemalige Finanzvorstand Jan-Christian Dresen.
Das ist mir wirklich wichtig, füreinander und miteinander. Und ein bisschen Freude sollte dann auch noch dabei sein. Und meiner Meinung nach fängt es oben an. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir im Team, im Vorstand, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hier einfach das auch vorleben.
Der neue Trainer Thomas Tuchel, noch von Salihamidzic verpflichtet, hat in seinen ersten Wochen viel erlebt. Die Freude nach der Premierenmeisterschaft bleibt dennoch groß.
Nach wie vor bin ich sehr glücklich, da zu sein. Und ich liebe es, jeden Tag zur Säbener Straße zu kommen, weil der Staff und mit den Menschen, mit denen ich täglich arbeite, sind auf so hohem Niveau, menschlich und fachlich, dass es einfach eine pure Freude ist.
Mit einem neuen Miteinander zu mehr Stabilität. Tuchel passt mit seiner empathischen, ebenso analytischen Art perfekt zu den Bayern, wie sie sich jetzt wieder aufstellen wollen. Es liegen ereignisreiche, aufregende Tage hinter dem FC Bayern, der noch immer einen neuen Sportvorstand sucht. Die Münchner haben ihre doppelte Meisterfeier mit einem Schatten versehen. Nach der Feier heute ist wieder ruhigeres Fahrwasser angepeilt.
Und wer im nächsten Jahr gegen das Tuchel-Team in der ersten Bundesliga antreten darf, das entschied sich heute in der zweiten Liga neben Darmstadt. Das schon als Aufsteiger feststand, feierten die Fans des ersten FC Heidenheim den Aufstieg nach einem 3:2. Das Siegtor fiel erst in der 9. Minute der Nachspielzeit. Heidenheim ist also in der ersten Fußballetage angekommen. Lange Gesichter gab es deswegen in Hamburg. Der HSV muss wie im Vorjahr doch noch in die Relegation und trifft auf den drittletzten der Bundesliga, Stuttgart. Und die neue Woche beginnt morgen mit einem Feiertag, Carsten. Welches Wetter gibt es denn dazu?
Fast das gleiche Wetter wie am heutigen Pfingstsonntag, denn bei der Großwetterlage ändert sich nur wenig. Und das heißt also auch morgen viel Sonnenschein bei nur wenigen Wolken, ähnlich wie heute. Hier ein Satellitenfoto von heute Mittag, da gab es vor allem in der norddeutschen Tiefebene ein paar lockere Wolkenfelder. Und die Temperaturen passen ja jetzt wirklich auch zu diesem Pfingstwochenende. In Deutschland waren es meistens 23 bis 26 Grad. Schauen wir mal in den Westen Europas. Paris hatte sogar 29 Grad. In London waren es 22 Grad. Schauen wir nach vorn, was kommt. Da kommen auch in der kommenden Nacht und auch morgen Vormittag immer wieder nur wenige lockere Wolkenfelder von Norden zu uns herein, lösen sich dann wieder auf, sodass es unterm Strich viel Sonnenschein von einem zumeist blauen Himmel geben wird. Die Temperaturen liegen nachts meistens bei Werten zwischen 4, 5, 6 Grad im Norden und 10 bis 13 Grad im Südwesten. Tagsüber wird es im Norden und in der gesamten Nordhälfte morgen nicht ganz so warm. Die kältere Luft kommt von der Nordsee herunter und so gibt es meistens 13 bis 19 Grad. In der Mitte 20 bis 24, im Südwesten sommerliche 28 Grad. Und wie geht es weiter? Am Dienstag mal dickere Wolken im Nordwesten, vorübergehend etwas kühler. Ab Mittwoch setzt sich wieder überall die Sonne durch bei sommerlichen Temperaturen.
Dankeschön, Carsten. Und das waren die Tagesthemen am Pfingstsonntag. Jetzt folgt hier im Ersten der Kinofilm Martin Eden.
Und die Tagesschau informiert Sie hier wieder um 1.35 Uhr.
Die Tagesthemen sind morgen wieder da, dann mit meiner Kollegin Karin Mioska mit einer späten Pfingstmontag-Ausgabe um 23.15 Uhr. Kommen Sie gut in das verlängerte Wochenende. Tschüss.